Einmal Happy Deal zum Mitnehmen. Heute mit dem Untertitel «Mehr als ein Preis». Wir starten, wie es Dennis gesagt hat, heute in einer neuen Serie über die Stiftshütte. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, Happy Deal und Stiftshütte. Wir kennen ja wahrscheinlich die meisten von uns das Happy Meal. Aus einer vielen von uns bekannten Fast-Food-Kette, das Happy Meal. Und wir nehmen das Happy Meal in dieser Predigtserie als Merkhilfe. All die Gegenstände, die im Happy Meal drin sind, werden uns in den nächsten Wochen bis zu Pfingsten begegnen. Wir werden die Elemente rausgreifen und uns als Erinnerungshilfe einfach mitgeben und mitnehmen auf den Weg. Wir denken über die Bedeutung der verschiedenen Stationen an. Von den verschiedenen Stationen und von den verschiedenen Schritten, wo Israeliten gegangen sind, wenn sie in die Stiftshütte Gottes gegangen sind oder mindestens so weit, wie sie können. Und wir überlegen uns, was das für geistliche Wahrheiten sind, die mit uns auch heute noch durchaus etwas zu tun haben. Ein Happy Meal, für alle, die das schon mal gegessen haben oder den Kindern zugeschaut haben, ein Happy Meal besteht ja oft oder bestellt man oft zum Mitnehmen. Es ist ja in so einem schönen Drückchen drin, alles drin verpackt, dass man es einfach mitnehmen kann im Drive-In, eine praktische Box für unterwegs. Und das ist schon eine erste sinnbildliche Nähe. Auch die Stiftshütte ist konzipiert worden zum Mitnehmen. Weil das Volk Israel in den ersten 40 Jahren, wo sie ja dort in der Wüste unterwegs sind, ständig sich wieder aufgemacht haben, wieder weitergezogen sind und die Stiftshütte so konzipiert war, tragbares Heiligtum Gottes zum Mitnehmen in dem Unterwegssein, was das Volk da erlebt hat in der Wüste. Es war etwas, wo Gott gesagt hat, ich möchte mitten unter euch sein. Und auch wenn ihr weiterzieht, komme ich mit. Viele von uns kennen die Geschichte, Feuersäule, Wolkensäule. Wenn die sich eben aufs Allerheiligste, auf das Zelt niederlassen hat, dann hat es geheißen, für das Volk da bleiben. Wenn die sich dann eben erhoben hat, dann hat es geheißen, weiterziehen. Ein Happy Meal steht für Essen. Es steht für Gemeinschaft, es steht für Stärkung, es bringt Menschen und Familien zusammen. Manchmal treibt es auch auseinander, wenn die Kinder endlich wieder einmal wollen, in die Fastfood-Kette essen und die Eltern nicht unbedingt. Dann bringt es nicht immer nur zusammen, aber das Happy Meal bringt doch schon Menschen gerade am Tisch zusammen zum Essen oder eben im Auto, im Unterwegssein. Ein Moment vom Innehalten und vom Hungerstillen. Auch da eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, was in der Stiftshütte passiert ist. Gemeinschaft, Gemeinschaft von Menschen, Gemeinschaft mit Gott, ein Ort vom Innehalten, ein Ort vom Bewusstsein, dass Gott Hunger stillt, dass Gott versorgt, ein Ort von der Begegnung. Jetzt ist es so, dass Gottes Gegenwart in unserer heutigen Zeit für viele von uns irgendwie so, ich sage jetzt mal, eine gewisse Normalität bekommen hat. Vielleicht ist Normalität auch das falsche Wort, vielleicht eine Selbstverständlichkeit, dass Gott da ist. Gell? Wir reden mit ihm wie mit einem Vater. Einige von uns sagen ihm vielleicht sogar Daddy oder Papi, wenn sie zu ihm beten. Und in gewisser Hinsicht oder in gewissen Bereichen von unserem Leben führt uns der locker-flockige Umgang vielleicht manchmal auch ein bisschen in eine Gleichgültigkeit ein. Eine Gleichgültigkeit dem Allmächtigen, dem Heiligen, dem Unfassbaren, dem Unsichtbaren, dem ehrfurchtgebietenden Gott gegenüber. In dieser Serie werden wir uns gedanklich ein bisschen aufmachen, gedanklich ganz bewusst auch ein bisschen wegbewegen von unserer christlichen heutigen Tradition und versuchen, ein bisschen einzudenken in das geistliche Leben vom israelitischen Volk zur Zeit von Mose. Wir werden ihre Traditionen und ihre Rituale anschauen um ein bisschen etwas von dem zu spüren, was es eben mit dieser Heiligkeit, mit dieser Reinheit, mit dieser Unfassbarkeit Gottes zu tun hat. Und so auch für uns vielleicht ganz neu oder einen anderen Zugang auch zu finden und zu schaffen zu dem allmächtigen Gott. Wir lassen uns auf den Weg ein, auf die Etappen ein, wo der Israelit zur selben Zeit, oder man muss vielleicht fast sagen, die einzige Möglichkeit, die der Israelit zur selben Zeit gehabt hat, sich irgendwo in die Gegenwart Gottes einzubegeben. Vom Mose bis zum Malachi. Vielleicht noch ein bisschen darüber aus, bis dann der Tempel in Jerusalem zerstört worden ist. Über all die Jahrhunderte die einzige Möglichkeit. Gott hat also sein Volk nach über 400 Jahren Gefangenschaft und Knechtschaft in Ägypten befreit. Sind wir ja auch am Karfreitag kurz darauf vorbeigekommen, mit diesen 10 Plagen, mit dem Auszug, mit dem Durchzug durch Schilfmeer. Und dann sind sie in der Wüste am Sinai angekommen und haben sich dort gelagert. Der Mose ist auf den Berg gegangen und hat dort die 2 Tafeln mit den 10 Geboten von Gott bekommen. Aber ja, nicht nur das ist passiert auf dem Berg, sondern Mose hat dort auch einen detailgetreuen, massgenauen Bauplan bekommen für die Stiftshütte. Wobei man ja gerade an diesem Punkt auch sagen kann, der Name Stiftshütte, der gibt es eigentlich erst seit der Bibelübersetzung von Martin Luther. Als er die Bibel, das Alte Testament, ins Deutsche übersetzt hat, hat er dem Zeltgebäude eine Hütte, ein Zelt des Stiftes, der Stiftung Gottes genannt. So ist das Wort zur Stiftshütte. Bis dorthin, oder wenn man es im hebräischen Text eben anschaut, geht es um die Wohnstätte Gottes, ums Heiligtum Gottes oder Zelt der Zusammenkunft, Zelt der Begegnung. Und jetzt gibt es da vielleicht eine gewisse Überschneidung. Der Mose hat ja in dieser Übergangszeit selber ein Zelt der Begegnung ins Leben gerufen. Das Zelt der Begegnung ist außerhalb vom Volk ist das aufgestellt worden. Und wenn der Mose selber hat Gott begegnen wollte, dann ist er dort raus. Und Gott hat sich aufs Zelt niedergelassen und sie haben dort Gemeinschaft gehabt und geredet über die Sachen, die es zu reden gab. Wenn jemand vom Volk eine Frage hatte an Gott und Gott wollte begegnen, hätte er auch in das Zelt der Begegnung raus. Das ist nicht zu verwechseln mit dem, was wir jetzt anschauen als Stiftshütte. Weil der Ort, das Heiligtum Gottes, hat Gott ganz bewusst gesagt, das soll inmitten des Volkes sein. Und die verschiedenen Stämme, die 12 Stämme, sind rund um die Stiftshütte herum angeordnet gewesen, ganz genau alles zu lesen in den Büchern von Mose. Der neue Bund, wo wir heute drin leben und immer wieder mal davon reden, wenn wir gerade auch Texte aus dem Neuen Testament lesen, der neue Bund, der ist ja in vielem eine Erfüllung von dem, was im alten Bund, eben zur Zeit vom Volk Israel, von Mose, von den Propheten, von dem, was im alten Bund andeutet und auch manchmal sehr deutlich und genau vorausgesagt worden ist. Und in Bezug auf die Stiftshütte und der Tempel ist es dann gerade der Hebräerbrief, der uns an vielen Stellen einiges davon aufzeigt, wie die Rituale, wie die Sachen, wie die Feste, wo die Israeliten ja real und richtig gefeiert haben, ernsthaft sich darauf einlassen haben, zu ihrem geistlichen Leben gehört haben, wie die in der grossen Linie von Gott vor allem eine Andeutung und ein Hinweis gewesen sind auf Jesus Christus, letztendlich Sinnbilder von dem, wo wir heute schon wieder darauf zurückschauen dürfen. Sie haben nach vorne geschaut. Wir schauen darauf zurück oder integrieren es in die Gegenwart von unserem Alltag. Der Hebräerbriefschreiber, der staunet oder kommt zum Schwärmen fast nicht aus, wenn er davon redet, um wie viel grösser, um wie viel gigantischer, um wie viel umfassender und gewaltiger als der Mose und als Gesetz und als der Hohepriester und als Heiligtum Gottes Jesus Christus selber war. Aus dieser Perspektive betrachtet ist dann eben auch die Stiftshütte nur ein Abbild und nur ein Schatten vom wahren Heiligtum von Gott. im Himmel. Und jetzt lesen wir im Hebräerbrief genau über das. Als Mose daran ging, das Zelt Gottes zu errichten, warnte Gott ihn: Achte darauf, dass du alles ganz genau nach dem Entwurf machst, der dir hier auf dem Berg gezeigt worden ist, denn es ist ein Abbild dessen, was im Himmel ist. Die Stiftshütte war also nicht einfach nur ein Zelt mit ein bisschen Symbolik und Ritual, dass es die Israeliten in der Wüste nicht zu langweilig wird. Es ist ein Abbild vom himmlischen Heiligtum. Vom äußeren Vorhof, oder nein, ich muss sagen, vom äußeren in Vorhof zum Heiligtum, zum Allerheiligsten. Da haben wir den Plan, das ist der Haag rundum, der Haag vom Vorhof. Das ist das Äußere. Da ist die Eingangstüre, da ist eben der Haag vom Vorhof, da ist das Heiligtum, da ist das Allerheiligste. Wenn man durch die Türe, die einzige Türe da, eintritt in den Vorhof, trifft man zuallererst auf den Brandopferaltar, wo wir heute ja unser Augenmerk werden darauf richten. Man kommt also von der Gottesferne ihr in Gottes Gegenwart. Über Begnadigung, über Reinigung, über Versorgung, Erleuchtung und Gebet ihr zur ganz intime Gottesbegegnung, wobei man ja dann muss sagen, die ganz intime Gottesbegegnung, da im Allerheiligsten, wo auch Bundeslade drin gestanden ist, die ist ja nur am hohen Priester vorbehalten gewesen und auch ihm nur einmal im Jahr. Ins Heiligtum haben lediglich Priester rein dürfen, in den Vorhof, da in den Vorhof rein, der ist allen Menschen offen gestanden. Wenn man durch den Eingang eben in den Vorhof reinkommt und zum Brandopferaltar herkommt, dann sehen wir dort ein Gebilde von 5 mal 5 auf 3 Ellen. So muss ich sagen. 5 mal 5 auf 3 Ellen, das sind etwa 2,5 auf 2,5 Meter auf etwa 1,50 Meter, so, mehr oder weniger. Gemacht aus Akazienbrettern, überzogen mit Kupfer. Drinnen ein Gitternetz eingewoben, wo dann das Feuer drauf brennt hat. Mit Ösen, man sieht sie hier nur angedeutet, wo man Stangen einführen konnte, damit eben Priester, wenn es weitergegangen ist, den Altar problemlos einfach mitnehmen und tragen konnte. Wobei, so problemlos ist das Glaube nicht gewesen, weil das erste Feuer auf dem Altar ist ein himmlisches Feuer gewesen, also vom Himmel her entfacht von Gott selber. Und die Priester haben den Auftrag gehabt, das Feuer nie ausgehen zu lassen. Das Feuer hat ständig müssen brennen. Und darum, ich weiß nicht genau, wie das war mit diesen Stangen und mit der Wärme und in der Wüste und so. Spannend. Aber es war auf jeden Fall möglich gewesen. Offensichtlich. Das Volk war jahrelang mit dem unterwegs gewesen und hat das können zügeln. Nochmal zurück zu den Türen. Die einzige Tür, die in das Gelände eingefügt hat, die Tür war da gewesen und man ist direkt zum Brandopferaltar hergekommen. Wie gesagt, jede Person hat die Möglichkeit gehabt, in den Vorhof einzukommen, aber nicht ohne Opfer. In die Gegenwart Gottes zu treten, ohne Opfer. Und darum der Titel von heute eben mehr als ein Preis. Es hat einen Preis gekostet, in die Gegenwart Gottes können zu kommen, ein Leben. Und wenn Jesus später im Johannesevangelium, wenn Jesus dort in Johannes 10, Vers 9 sagt, ich bin die Tür, und wenn irgendjemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden. Dann ist auch die Türe im neuen Bund allen offen. Wer irgend eintritt durch diese Tür, wird gerettet werden. Aber auch der Eintritt durch die Türe im neuen Bund hat etwas gekostet. Die hat das Leben gekostet. Der Preis
vom Leben von Jesus selber. Und wenn es jetzt dir geht wie mir, dann kommt an dieser Stelle, spätestens an dieser Stelle, in dieser ganzen Fragestellung, eben vielleicht die Frage auf, ja, warum braucht Gott denn überhaupt Opfer? Warum? Warum braucht es Opfer? Der Wilf hat es am Karfreitag ja schon kurz angetönt. Warum braucht es ein Leben? Damit wir Menschen können in die Gegenwart Gottes kommen. Und ich sage dir heute Morgen, Gott braucht das Opfer nicht. Wir Menschen brauchen es. Gott braucht das Opfer nicht. Wir Menschen brauchen es. Weil uns Opfer etwas von der Schwere, von der Sünde aufzeigen und bewusst machen. Die Konsequenz der Sünde ist der Tod, laut Gott uns oder Paulus im Römerbrief sagen. Die finale Konsequenz der Sünde ist der Tod. Ich würde sogar noch dazu sagen, jede Sünde hat Konsequenzen. Auch die, die mir sagen, die sind ja nicht so schlimm oder nicht so gewaltig, nicht so umfassend. Und Jesus hat ja sowieso den Preis für mich gezahlt. Und, wenn wir uns manchmal alles so einreden oder uns für Erklärungen geben. Jede Sünde hat Konsequenzen. In der Finalität, wie es der Paulus uns sagt, führt es zum Tod. Und gerade da drin zeigt uns die Opfer etwas von diesen Konsequenzen auf. Tieropfer im Alten Testament, die sind da gewesen, um genau das sichtbar zu machen. Sünde kostet Leben. Es ist ein vor Augen führen und es ernsthaft in Erinnerung rufen. Dass wir unser Leben nicht so einfach, nicht so leichtfertig sollen dahin leben, wie wir das etwa machen. Dass es um viel mehr geht in unserem Leben, als einfach um Selbstbefriedigung, um Selbstfindung, um Selbstoptimierung, um unsere Wünsche, um persönliche Bedürfnisse, um Reichtum, um Wohlfühloasen, sondergleichen. Es geht um viel mehr in unserem Leben und unterwegs sein. Opfer. Opfer sind da dabei ein Weg zur Gemeinschaft mit Gott. Man könnte sogar sagen, durch Opfer kommt der Mensch symbolisch wieder mit Gott in Ordnung. Symbolisch wieder mit Gott in Ordnung. Wobei uns die Bibel dann ganz klar sagt, dass all die Tieropfer nicht die Macht hatten, uns Menschen Sünden zu vergeben. Die Opfer sind lediglich ein Hinweis gewesen. Ein Hinweis auf das endgültige Opfer, auf die endgültige Erlösung in Jesus Christus. Und sie haben eine pädagogische Wirkung gehabt für die Menschen, die die Opfer gebracht haben. Da kommen wir jetzt dann gerade noch drauf zurück. Im dritten Buch Mose, Kapitel 1 bis 7, dort lesen wir etwas über die fünf wichtigsten Opfer. Die fünf wichtigsten Opfer, die Gott seinem Volk mitgegeben hat. Gerne mal nachlesen, vielleicht an dem verregneten Sonntagnachmittag, heute 3. Mose 1 bis 7, sind ganz kurze Kapitel, jedes Opfer ein Kapitel, deutliche oder eine umfassende Erklärung, was die Opfer bedeutet. Und das erste von denen, wo genannt wird, und vielleicht sogar auch das wichtigste, ist Brandopfer. Ja, Brandopferaltar, Brandopfer, wo da gebracht wird. Wenn ich ein Brandopfer bringe als Mensch oder wenn ein Israelit ein Brandopfer gebracht hat, hat er mit dem zum Ausdruck bringt, dass er sein altes Leben bei Gott abgibt. Es war ein Zeichen der Hingabe von dem Mensch an Gott und das hat eine symbolische Handlung mit sich gebracht oder gefordert. Und zwar hat die Person seine eigene Hand auf die Stirn von dem Stier einjähriges Tier, wie es Dönis ist schon gesagt hat, fehlerlose Tier, seine Hand auf die Stirn von dem Tier gelegt, um die eigene Schuld und Fehlerhaftigkeit auf das Tier zu übertragen. Und das Tier hat ja dann stellvertretend für den Mensch sein Leben gelassen. Aber mit dem, dass die Person, der Israelit, das Opfer gebracht hat, ist ja dann noch nicht fertig gewesen und die Hand aufgelegt hat, sondern die Person hat das Tier ja selber umgebracht und es hat es selber zerlegt. Und die Priester haben es dann auf dem Brandopferaltar verbrennt. Und da finde ich ja sehr eine spannende Beobachtung zu merken. Ja, wenn ich vorher schon gesagt habe, Sünde, Tod, es braucht ein Leben, ein Opfer. Aber dass wir in der heutigen Zeit vielleicht manchmal ein bisschen gleichgültig mit unseren Sünden umgehen. Natürlich, Jesus hat den Preis für uns gezahlt und Gnade ist allumfassend. Kommen wir nachher gerade noch dazu. Halleluja. Aber das Bewusstsein, dass die Israeliten das Opfer gebracht haben und es dort auch selber umgebracht haben und zerlegt haben, da ist etwas passiert. Da ist etwas gegangen. Da war eine Aktivität drin, und zwar eben nicht, weil sie etwas leisten müssen, dass ihnen die Sünde vergeben worden ist, sondern in diesem ganzen Opfermoment sind sie ein aktiver Teil drin. Und das wäre vielleicht eine der Fragen für uns heute, für unseren Umgang mit diesen Sachen, die schieflaufen in unserem Leben, mit diesen Sünden, die wir auf uns laden, wo wir, ja, Halleluja, nach 1. Johannes Jesus könnt bekennen und er ist treu und gerecht und er vergibt sie uns. Halleluja. Aber wie gehen wir denn mit diesen Sachen um? Ist es mit dem einfach gegessen und vom Tisch und weg und nachher kommt es wieder und Kreisläufe und so. Oder wie, wo sind wir der aktive Teil in dieser ganzen Geschichte drin? Das zweite Opfer, das genannt wird, ist das Speisopfer. Im Speisopfer haben die Israeliten zum Ausdruck gebracht, dass sie Gott ehren und achten für das, was er ihnen schenkt. Es hat ihnen das Bewusstsein gerufen, dass all das, was ihnen gehört, eigentlich ihm gehört. Dass alles, was sie haben, von ihm herkommt. Es war ein Opfer der Dankbarkeit, dem Gott gegenüber, der versorgt und der für sie da ist. Das dritte Opfer, ein Friedensopfer, das sie gebracht haben, rückt den Frieden. Auch da nochmal Dankbarkeit, Freude und Fröhlichkeit. Die Fülle, die Gott ihnen schenkt im Leben drin, selbst im Unterwegssein von der Wüste, aber auch später dann im verheißenen Land, ruft all das ins Zentrum, in diesem Opfer. Und dann wieder ein Sündopfer. Und in diesem Sündopfer, Opfer Nummer 4, geht es vor allem um Vergebung von unbewussten Sünden. Und jetzt sagst du wieder, ich habe schon genug mit meinen bewussten Sünden. Jetzt kommen da noch unbewusste Sünden dazu. Aber wenn wir ehrlich sind, glaube ich, gibt es doch da im Leben Sachen, wo wir uns gar nicht bewusst sind. Und interessanterweise hat Gott für sein Volk sogar ein Opfer eingerichtet, auch für die unbewussten Sünden. Dass da darf Vergebung geschehen und da darf etwas passieren. Auch eben für unser Bewusstsein, dass wir ja eben nicht einmal alles im Bewusstsein machen, dass auch unbewusst vieles passiert, wo halt einfach auch daneben geht. Und Jakobus sagt es uns ja auch in seinem Brief, dass wir Menschen sehr oft fehlen, sehr viele Fehler machen in unserem Leben drin. Und da die Einrichtung zu haben, für die bewussten Sachen, aber auch für die unbewussten Sachen, dürfen Befreiung bekommen im Opfer. Halleluja. Und das fünfte ist dann noch ein Schuldopfer. Und da geht es um Vergebung für Vergehen Gott und am Nächsten gegenüber. Und zu dem Opfer, das man Gott gebracht hat, hat dann eben auch noch eine Genugtuung dazugehört für die Person, die geschädigt worden ist. Also auch da nochmal das Bewusstsein, Fehler, die wir machen, haben gar nicht immer nur mit Gott und mir zu tun, sondern auch mit unseren Mitmenschen. Schuld, die wir uns aufladen, hat manchmal auch einen Einfluss oder eine Konsequenz in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und in dem fünften, in dem Schuldopfer, ist es zum einen um Beziehung zu Gott gegangen, aber zum anderen eben auch um die Wiedergutmachung vom Schaden, der entstanden ist bei dieser Person, die da in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Das als die 5 wichtigsten Opfer, könnte man jetzt mal sagen, die uns da im dritten Buch Mose aufgeschrieben sind, wo auf dem Brandopferaltar beim Eingang im Vorhof dargebracht worden sind. In der ersten Station, wenn man in die Gegenwart Gottes hat wollen, einkommen, wenn man in der Art von der Begegnung vom Heiligtum ihr gefunden hat. Und sie alle, all die Sachen, ob es jetzt um die Opfer geht, auf dem Brandopferaltar oder dann auch bei diesen Gegenständen, die wir in den kommenden Sonntagen noch werden miteinander anschauen, all die Sachen weisen uns ja eben auf das endgültige Opfer hin, wo Jesus Christus heisst. Gott selber hat sich geopfert an unserer Stelle. Er braucht kein Opfer, weil er ein blutrünstiger Gott wäre, sondern der dreieinige Gott lässt seinen Sohn. Gott selber geht im Sohn als Kreuz und trägt als einzig schuldloser, als einzig fehlerloser Mensch all unsere Vergehen mit sich in das Opfer ein. Und so schildert es uns dann der Hebräerbriefschreiber eben in dem Jubel, wo uns da fast entgegenkommt und sagt, Jesus hat sich ein für alle Mal für uns geopfert. Darum wollen wir im neuen Bund nicht mehr in diesen Opferreiten hineinlaufen. Jesus hat sein Blut für eine ewige Erlösung gegeben. Darum brauchen wir nicht mehr das Blut, das ja dann auch an Brandopferaltar herbesprengt worden ist. Brauchen wir nicht mehr. Jesus hat das in sich drin eingeschlossen. Jesus hat sein Leib gegeben als ein Opfer für unser Heil. So wie wir es auch im Jesaja dürfen lesen, Jesaja 53. In seinen Wunden, in seinem Opfer, haben wir dürfen Leben finden, Heilig finden. Das alles ist ein Symbol, das im Brandopferaltar uns aufgezeigt wird, angedeutet wird, uns begegnet. Sühne, Vergebung, Versöhnung mit Gott. Und wenn du mehr dazu wissen willst, lade ich dich ein, wenn 3. Mose 1 bis 7 fertig gelesen hast heute Nachmittag und es immer noch regnet. Du kannst Hebräerbrief aufschlagen und dort noch Kapitel 7 bis 13 lesen. Da kommt noch einiges mehr dazu. Und dann sind wir vielleicht bei einer ersten kurzen Zusammenfassung da. Es ist viel mehr als ein Preis, der da gezahlt worden ist auf dem Brandopferaltar in der Stiftshütte oder vor allem, wo Jesus Christus für uns gezahlt hat. Er hat den Preis für all unsere Schuld gezahlt, wie Paulus im Kolosserbrief sagt, oder? Der Schuldbrief ist getilgt. Er ist gezahlt. Und das hat Gott alles gekostet, das Leben von seinem Sohn. Und wenn wir es am Karfreitagabend gehört haben, es ist vollbracht, damit wir können leben. Jetzt stellt sich vielleicht zum Schluss noch kurz die Frage, ja, wenn wir denn heute Opfer bringen, wie sehen denn die aus? Oder was bedeutet das heute? Was hat das alles aus dem alten Bund für eine geistliche Bedeutung für unser Leben heute? Also was die geistliche Bedeutung dahinter ist, habe ich jetzt versucht, in wenigen Momenten kurz aufzuzeigen oder uns mal ein bisschen Gespür dafür zu geben. Aber was ist denn unser geistliches Leben in dieser Hinsicht zur heutigen Zeit? Müssen wir irgendetwas zahlen zur Tilgung oder zur Sühne oder als Booster von der Vergebung in unserer Beziehung zu Gott, dass wir können in seine Gegenwart eintreten? Nein. Jesus hat all das für uns bereits erfüllt, erwirkt, tun, wie es der Paulus uns eindrücklichst im Römerbrief sagt. Der alte Bund ist erfüllt, der ist abgeschlossen, der ist vollkommen erfüllt. Jesus geht aus dem raus und weit darüber aus. Und so kommt Paulus dann dazu, dass er im Römer Kapitel 12 sagt, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, weil ihr das alles in dieser Dankbarkeit und in einem umfassenden Geschenk so dürfen empfangen, gerade darum fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Paulus sagt uns deutlich, nicht wir müssen etwas zahlen zur Tilgung unserer Sünde oder eben als Sühnebooster, dass da wieder alles in Ordnung kommt. Das hat Jesus für uns gemacht. Was wir dürfen machen, ist eine Antwort darauf. Wir sollen uns als lebendige Opfer bringen. Wir müssen uns nicht umbringen. Wir müssen uns auch nicht auf dem physischen Altar legen und das Feuerchen da, wo am Brennen ist, jetzt uns irgendwie da verbrennen lassen. Nein, wir sollen uns als lebendige Opfer bringen, im Sinne von, wir bringen uns dir, Gott, dar. Wir sind da, wir leben das Leben in deinem Willen, wir leben das Leben nach deinen Gedanken, wir leben das Leben in der Anbetung und im Lobpreis von dir. Das sei euer wahrer Gottesdienst, sagt. Und was machen wir, wenn wir Gottesdienst feiern? Wir kommen her, wir begeben uns ein, wir lassen auf sein Wort, wir singen miteinander Lieder, wir gehen vielleicht raus mit einer Erkenntnis oder mit einer Ermutigung, mit einer Freude. Das sei euer Gottesdienst, in dem wir uns als lebendige Opfer herbringen. Und dann sagst du, ja, das war vielleicht jetzt der Paulus, gell? Der Petrus hat auch noch etwas zu sagen dazu. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer bringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Als lebendige Steine einbauen lassen in das Haus von der Begegnung, in das Haus von der Gemeinschaft, in das Haus vom Heiligtum Gottes. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Ihr, wir dürfen Opfer bringen. Opfer, wo Gott Freude daran hat. Opfer, wo vom Heiligen Geist gewirkt sind. Was für eine wunderbare Herausforderung, die uns da der Paulus und der Petrus mitgeben für unseren Lebensweg. Und darum zum Schluss, denken wir doch in Zukunft, wenn wir in einer von diesen Fastfood-Ketten sind und ein Happy Meal oder sonst einen Burger essen, denken wir doch, vielleicht ist der nicht so wunderbar, der Burger, aber was Jesus für mich tut, das ist wunderbar. Das ist eine gedankliche Erweiterung über das Abendmahl raus, wo wir ja immer wieder dazu einladen, uns das bewusst zu machen, was Jesus für uns tut hat. Dass das nicht nur beim Abendmahl hängen bleibt, sondern wenn wir einen Burger oder wenn wir in unserem Garten etwas auf den Grill fallen, Freude darüber, dass es nicht verbrennen muss, sondern wenn es gerade gute Garstufen hat, dann auch darfst du essen. Aber erinnere dich daran, was Jesus dir ermöglicht hat, in die Gegenwart Gottes jetzt kommen. Lass uns in Zukunft bewusster und ehrfürchtiger in Gottes Gegenwart treten, im Bewusstsein, dass das viele Vorläufer im Glauben von uns so nicht haben können. Sie haben dürfen in Vorhafen kommen, ja, bis an den Brandopferaltar her, ja, aber nicht ins Heiligtum und schon gar nicht ins Allerheiligste. Wir dürfen die Gegenwart Gottes kommen, ihm begegnen. Werden wir uns bewusst, was es Jesus gekostet hat, dass das für uns möglich ist. Und geben wir unser Leben als lebendige Opfer her. Als lebendige Opfer für Gott. Dort, wo wir sind, in unserem Alltag, in den Herausforderungen, die wir drinstecken, in den Begrenzungen, die wir manchmal haben. Als lebendige Opfer ihm zur Ehre. Und lassen wir uns als lebendige Steine einbauen in das geistliche Bauwerk Gottes. In das Gefüge, wo er am Bauen ist, jetzt und da auf dieser Welt, mit dir und mit mir. Lassen wir uns einbauen. Sind wir ein Teil davon, aktiv und bewusst. Und dann dürfen wir uns vor Augen führen, es ist mehr als ein Preis, wo Jesus für uns gezahlt hat. Indem dass er unsere Schuld gezahlt hat. Indem Gott all das auf sich genommen hat, vollbracht hat, dass wir leben können. Ich bete. Danke dir, Vater im Himmel, für die Möglichkeit, in deine Gegenwart zu kommen. Ich danke dir für das Bewusstsein, das Bild, gerade auch von der Stiftshütte, wo uns verschiedenste Phasen und Schritte aufzeigt, weil du mit deinem Volk über Jahrhunderte unterwegs gewesen bist. Als Andeutung, als Sinnbild, als Zeichen von der Beziehung von dir, Gott, zu uns Menschen. Danke dir, dass wir vieles von dem, was geistlich tiefste Wahrheit hat, noch heute dürfen leben, aber in einer ganz neuen und ganz anderen Art. Danke, hast du den Preis gezahlt für mich, für uns. Und danke, hast es du möglich gemacht, dürfen jetzt retten in deine Gegenwart. Schenk uns Ehrfurcht, schenk uns ein heiliges Bewusstsein, schenk uns eine tiefe Freude, schenk uns Abhängigkeit in Freiheit. Danke, Jesus. Amen.